Magdeburg und Sachsen-Anhalt wurde am 20. Dezember 2024 eine riesige Narbe zugefügt durch den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg. 6 Menschen sterben, Hunderte werden verletzt und seit Februar 2025 arbeitet diesen Fall ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss auf. Im Podcast 3 Minuten Terror wollen wir heute mit der Vorsitzenden sprechen. Mein Name ist Stefan B. Westphal und mit mir im Podcaststudio ist Rainer Schweingel.
Hallo.
Und somit auch ein Hallo an die Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Karin Czernisch-Weiske. Hallo.
Hallo.
Tja, wo waren Sie denn, als es passiert ist, der Anschlag in Magdeburg? Wissen Sie das noch?
Also ich war jedenfalls sehr schnell vorm Fernseher und habe eingeschaltet und habe gesehen, was passiert ist, weil es ja anfangs nicht so klar war. Und habe auch sehr schnell das Video geschickt bekommen, was wahrscheinlich dann alle auf dem Handy hatten. Und ja, bin dann eigentlich auch vorm Fernseher geblieben den ganzen Abend. Ne?
Was waren so die ersten Gedanken danach?
Na, das hat einen schon sehr schnell an die Überfalltat in Berlin erinnert. Und die Gedanken dazu waren, wie konnte das passieren? Weil so aus dem Gefühl wusste man, okay, man hat sich danach damit beschäftigt. Wie kann das jetzt nochmal genauso ablaufen?
War Ihnen dann auch relativ schnell klar, da wird's und da muss es einen Untersuchungsausschuss geben?
Also ich hätte es vielleicht nicht Untersuchungsausschuss als Gedanke genannt, aber dass es eine Untersuchung geben muss, wie das passieren konnte, war klar. In welcher Form das passiert, war mir da noch nicht klar. Aber ich finde es gut, dass wir das machen, um jetzt hoffentlich wirklich dazu zu kommen, unsere Weihnachtsmärkte und andere Märkte besser zu schützen.
Als Sie das dann mitbekommen haben, auch gefragt wurden, ob sie den Vorsitz übernehmen. Wussten sie da, was auf sie zukommt?
Nein. Nein, also ich konnte mir natürlich vorstellen, dass das kein Zuckerschlecken wird, aber so kann man sich das, glaube ich, erst vorstellen, wenn man drin ist und das ist auch okay so.
Helfen Sie uns mal ein bisschen beim Einordnen. Der Untersuchungsausschuss, was genau ist das und was untersucht er?
Das ist ein eigenes Konstrukt. Der Untersuchungsausschuss, der hat mehr Rechte als andere Ausschüsse. Der untersucht das komplette Handeln der Verwaltung, auch der Regierung, was ist wie gelaufen, welche Vorgaben wurden eingehalten, wer hat was organisiert, wer hat was gemacht und wo gab es Schwachstellen, was kann man besser machen. Und der Untersuchungsausschuss kann mit der Regierung zum Beispiel einordnen, ob Akten wirklich geschwärzt und geheim zu halten sind vor uns Parlamentariern oder nicht. Das ist was ganz anderes als bei anderen Ausschüssen. Und da kämpfen wir uns auch etwas gemeinsam vorwärts.
Der Untersuchungsausschuss besteht ja aus Landtagsmitgliedern, so nach dem Proporz des Landtages auch.
Genau.
Wie schafft man es denn, dass da auch Sacharbeit und nicht, sagen wir mal, Politik im Mittelpunkt steht bei der Aufarbeitung?
Ein bisschen Politik ist schon aufgrund der verschiedenen politischen Denkweisen immer dabei, aber wir wollen alle aufklären und wir haben alle Fragestellungen und wir wollen alle Zeugen hören, die diese Fragen beantworten können. Von daher arbeiten wir gut zusammen und kommen auch gut vorwärts. Das funktioniert.
Auf welche Resonanz stößt denn dieser Untersuchungsausschuss? Also vielleicht auch mal ganz pragmatisch vor Ort. Er ist ja größtenteils öffentlich. Genau. Was erleben Sie da so an Teilnehmern? Wer lässt sich dort sehen? Wer nimmt teil?
Wir haben breit gefächert Journalisten sitzen, ja, von Zeitungen und Fernsehsendern, auch von überregionalen Sendern. Wir haben aber auch vereinzelte private Besucher, auch meiner Meinung nach Opfer, die das für sich zur Aufarbeitung in Anspruch nehmen. Also ich gehe nicht hinten durch und frage, aber es sind immer 8 bis 10 Personen drin und es ist auch erstaunlich, wie viel da noch in den Abendstunden sitzen.
Größtenteils ist es ja öffentlich, aber ein Teil auch nicht öffentlich. Wonach wird eigentlich entschieden, was sozusagen vor der Weltöffentlichkeit verhandelt wird und was nicht?
Wir versuchen, so viel wie möglich öffentlich zu verhandeln, weil so ein Untersuchungsausschuss gerade dafür da ist, den Volksvertretern und damit der Bevölkerung von Sachsen-Anhalt Antworten zu liefern. Und die können wir nur liefern, wenn wir öffentlich fragen und öffentlich Antworten bekommen. Aber wir haben immer noch ein Strafverfahren zu beachten und es gibt schon aufgrund dieses Strafverfahrens oder auch taktische Sachen oder manchmal auch Sachen, die beim Landeskriminalamt liegen, die müssen einfach nicht öffentlich bleiben, weil sonst andere Geheimhaltungsinteressen gefährden würde. Das ist aber ein ganz kleiner Teil nur.
Ich habe es gerade gesagt, Sie hören Zeugen, das wären zumindest war es mal geplant, die Zahl 150 stand im Raum. Warum sind das so viele und wie priorisieren Sie das?
Wir haben verschiedene Komplexe gebildet. Wir haben angefangen, den Ablauf auf dem Weihnachtsmarkt und auch ein Stück weit Stimme der Opfer in den Mittelpunkt zu stellen am Anfang. Wir haben Helfer zu Wort kommen lassen. Und jetzt arbeiten wir uns langsam vor, wie konnte der mutmaßliche Täter hier seine Ausbildung denn absolvieren? Wie ist denn der nach Deutschland gekommen? Was hat denn der in Deutschland gemacht? Und wir werden noch zu dem Komplex kommen. Anstellung bei der Salos, hat man da überprüft, was der vorher gemacht hat? Gab es da Auffälligkeiten? Inwieweit hat man den im Blick gehabt? Und natürlich auch, wie hatte den das LKA im Blick oder eben nicht im Blick? Also so verschiedene Themen, und zu den einzelnen Themen haben wir Zeugen, die wir dann einladen.
Muss ich mir das vorstellen jetzt in so einem Untersuchungsausschuss? Ist das dann, hätte man so eine parlamentarische Gerichtsverhandlung, oder wie kann ich mir das bildlich vorstellen?
Also wir sitzen in einem U, der Zeuge sitzt in der Mitte. Das ist tatsächlich schon so ein bisschen so wie in einem Gerichtssaal, aber es ist ja was völlig anderes. Wir wollen Antworten haben, wir wollen wissen, wie die Vorgänge abgelaufen sind. Der Zeuge muss uns die Wahrheit sagen, der wird vorher belehrt, das auf alle Fälle. Und hinter ihm sitzen die Besucher. Also von der Anordnung ist es ähnlich. Und die Fragen sind auch ähnlich, aber Ziel des Untersuchungsausschusses ist ein ganz anderes.
Verabreden Sie sich die Fragen vorher mit den anderen 12 Mitgliedern oder fragt da jeder völlig frei und?
Genau. Also wir haben natürlich vorher als Koalition eine Sitzung und wissen, welche Zeugen kommen, wissen ja alle anderen auch. Aber welche Fragen kommen, weiß keiner von den anderen. Es ist aber immer so, dass die Vorsitzende das Erstbefragungsrecht hat. Das heißt, ich lasse den Zeugen erstmal erzählen, was er weiß. Der kriegt unsere Fragen vorher auch zugeschickt. Das heißt, er hat immer so einen festen Fragenkatalog und über den dürfen wir auch nicht hinausgehen. Und dann frage ich noch nach, was mir noch nicht plausibel erschien. Und dann eröffne ich die Fragerunde für alle anderen. Und die melden sich, kommen auf eine Liste und die Liste wird dann abgearbeitet.
Zu den Zeugen kommen ja auch nochmal Unmengen an Akten hinzu. Haben Sie da einen Überblick, wie viel Akten das sind?
Ich habe irgendwann mal gelesen, 20 Tonnen Akten, aber ehrlich gesagt, ich habe es nicht gewogen. Es gibt einen Aktenraum, weil die natürlich auch nicht frei zugänglich sind. Da liegt eine ganze Menge und wir haben alles, was ging, digital zur Verfügung mit natürlich einem Ordnungssystem, dass man dann auch die Akte findet. Aber es ist unübersichtlich, man hangelt sich von Thema zu Thema.
Wollte ich gerade fragen, wie schaffen Sie es, dass jetzt Sie und auch die anderen Ausschussmitglieder da nicht einfach völlig ersticken in dieser Masse?
Wir haben eine wöchentliche Zusammenkunft, wo wir darüber reden, was kommt als nächstes. Wir haben einen sehr guten Berater, der für uns vorsortiert. Der ist immer einen Monat schon seiner Zeit voraus und weiß, was als nächstes kommt. Und der gibt am Ende sogar mal einen Tipp und sagt, guckt euch am nächsten das als nächstes das und das an, dann wissen wir schon, in welche Richtung das geht. Also wenn ich weiß, der nächste Themenkomplex ist Salos, werde ich mir natürlich die Aktenordner der Salos ansehen, ja, oder des Gesundheitsministeriums.
Der Berater ist extern oder ist der aus dem Umfeld des Landtags?
Der ist aus dem Umfeld des Landtages, aber das obliegt jeder Fraktion, sich einen Berater zu suchen.
Vielleicht nochmal ein Wort zu den Zeugen. Wer hat denn die Pflicht, dort eigentlich zu erscheinen? Kann man das auch ablehnen?
Das kann man nicht ablehnen. Nee, das ist wie Zeuge im Strafprozess. Wenn die Zeugen von uns eine Einladung bekommen, eine Ladung, dann steht da ein Termin. Dann kann der Zeuge immer noch entschuldigt sein, weil er gerade krank ist und einen Krankenschein dann auch als Beweis vorlegen kann. Aber dann hat er zu erscheinen, sobald wir ihn wieder laden und wissen, er ist gesund. Also der muss erscheinen.
Es muss auch jeder aussagen oder gibt es da auch so eine Art wie Zeugnisverweigerungsrecht?
Genau, aber da braucht er natürlich einen plausiblen Grund. Also wenn er verwandt oder verschwägert ist mit dem Täter, was unwahrscheinlich ist, dann mag das sein. Oder wenn er sich selbst irgendwie in die Gefahr bringt, wegen einer Straftat dann belangt zu werden, was jetzt auch recht unwahrscheinlich ist, dann könnte das so sein. Aber bis jetzt habe ich es noch nicht erlebt.
Wie erleben Sie denn die Zeugen? Sind die, sagen wir mal, sehr interessiert an einer Aufklärung oder erleben Sie eher eine Blockadehaltung? Was würden Sie sagen?
Blockade würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, für viele Zeugen ist es einfach ziemlich aufregend, bei uns zu sein. Also wenn das das erste Mal als Zeuge ist, dann weiß man ja noch nicht, was passiert mit mir. Dann sitzt man da und guckt erstmal. Manche haben einen Vertreter mit, also jemand, der ihnen da einen Zeugenbeistand, der ihnen zur Seite steht. Und ansonsten versuche ich einfach, sie normal anzusprechen, sie aufzuklären, was jetzt passiert. Die Belehrung, die ist schon erstmal immer so ein kleines Intro. Und dann kommen wir auch echt gut zurecht.
Ja, dann gibt es ja ein paar Zeugen, die, sagen wir, auch im Kreuzfeuer der Kritik stehen rund um den Weihnachtsmarkt. Ich sage mal, den Chef der Weihnachtsmarkt GmbH in Magdeburg, den Ordnungsbeigeordneten und die OB von Magdeburg war ja auch schon bei Ihnen zu Gast. Wie haben Sie die erlebt?
Also ich bringe jedem erstmal Vertrauen entgegen. Ja, die werden befragt, die Zeugen, und dann sieht man ja an den Antworten, was kommt da oder was kommt da nicht. Und es gibt tatsächlich, ohne dass ich da jetzt überhaupt das einem Namen zuordnen will, aber es gibt Zeugen, die können sich an kleinste Details erinnern bei der einen Frage, und bei der anderen Frage wissen die auf einmal gar nichts. Und das ist eine Frage, wo ich in den Akten weiß, da ist wirklich was so Gravierendes vorgefallen, das muss der noch wissen. Und wenn der dann sagt, also daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dann fühlt man sich natürlich veräppelt. Und so wie ich mich veräppelt fühle, fühlen sich natürlich die anderen Kollegen genauso verschaukelt. Und dann fragen wir nach, und dann fragen wir auch von drei verschiedenen Seiten. Also wenn ich dann irgendwann resigniert aufgebe und denke, jetzt kommst du nicht weiter, dann bin ich mir sicher, dass dann noch drei Kollegen nochmal solche ähnlichen Fragen stellen.
Weil wenn ich jetzt die Masse nochmal nehme, 150 Zeugen plus minus, bleiben wir mal bei den 20 Tonnen Akten plus minus. Sie wollen im Sommer 2026 fertig sein. Ist das überhaupt zu schaffen?
Das wird nicht in der Form zu schaffen sein, dass wir dann alle Akten gelesen haben. Aber das wird in der Form zu schaffen sein, dass wir wissen, welche Ziele wir haben, welche Themenkomplexe wir geklärt haben wollen. Und das, naja, mit viel Arbeit, mit viel Terminen, mit Terminen in Landtagssitzungswochen, versuchen wir das so gut wie möglich abzuarbeiten.
Bleibt denn, also das klingt ja nach einem Fulltime-Job für Sie und die 12 anderen. Also bleibt da überhaupt noch Zeit, die normale parlamentarische Arbeit vernünftig durchzuführen?
Wir bemühen uns da alle. Wir sind alle noch in anderen Ausschüssen. Wir wollen das alle. Wir wissen, dass wir uns da noch ziemlich viel Arbeit ans Bein gebunden haben. Und möglicherweise gibt es dann wieder jemanden vor Ort, der sagt, na Mensch, aber jetzt sind die im Wahlkreis einen Termin weniger. Trotzdem haben wir eine Wahlkreisarbeit und die machen wir. Und da wollen wir jetzt alle durch, weil es ist letztendlich auch spannend.
Wir wollen mal im nächsten Fragenkomplex so ein bisschen hineinblicken in die bisherigen Erkenntnisse, die Sie sammeln konnten. Also wo würden Sie sagen, was sind die bisherigen Erkenntnisse zu offenen Zufahrtswegen, zu Rettungsgassen, zu Hilfseinsätzen? Das ist ja so ein bisschen doch im Zentrum der öffentlichen Debatte gewesen. Also wo würden Sie sagen, das hat sich schon herauskristallisiert als große Erkenntnis?
Die Erkenntnis ist mal wieder, und ich glaube, das hat man ja in vielen Bereichen, dass wenn man zum Beispiel einen Markt ganz viele Jahre organisiert, dass sich eine gewisse Nachlässigkeit einschleicht, weil man das so viele Jahre macht. Das, genau, dieses Typische, aber das hat man ja überall, ja. Dass der eine dann sich auf den anderen verlässt und sagt, naja, ich gucke da jetzt nochmal drüber, das wird schon alles so gewesen sein, das wird schon alles richtig sein. Aber niemand nimmt sich einen Plan zur Hand und guckt auf den Plan und sagt, Mensch, hier ist eine Zufahrt auf dem Plan und ich sehe in der Realität zwei Zufahrten. Wie kann das sein? Und so dieses wieder aufrütteln und wieder den Plan nehmen und wieder das, die Realität mit dem Plan abgleichen. Ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die jetzt auch die Veranstalter wieder besser im Kopf haben.
Was hat Sie denn am meisten überrascht?
Also das mit diesem Plan war jetzt tatsächlich so, dass da jemand kommt, eine Firma, die dort Poller aufstellt und niemand geht da nochmal hin und guckt da drüber. Und die Firma sagt, das habe ich schon immer so gemacht. Wenn da jetzt jemand nicht einverstanden gewesen wäre, dann hätte da jetzt nochmal einer angerufen und gesagt, mach das mal, stell das mal woanders hin. Das kann man manchmal gar nicht fassen. Da wissen wir jetzt aber alle, und das hoffen wir auch, dass es anders ausgeht. Und dann finde ich und fühle ich das bei vielen anderen Märkten, dass man sieht, dass die Leute anders hingucken, die Veranstalter. Ich war neulich ins Herbst und habe so eine hochgefahrene Sperre gesehen. Da kann man nicht, ich weiß gar nicht mehr, war das der Zwiebelmarkt, kann man nicht mehr drauf. Ich weiß nicht, wie das letztes Jahr war, aber ich sehe jetzt mobile Sperren und denke, ach, das Modell gibt's auch. Also man guckt jetzt anders und ich bin mir sicher, dass die Verantwortlichen in den Städten da genauso anders hingucken.
Sie haben es die extra jetzt angeschafft.
Das war doll zu sehen, was es gibt, ja.
Wo sehen Sie denn so die Verantwortung, also so für Sicherheitskonzepte? Es gibt ja so ganz kleine Märkte, auch in Magdeburg beispielsweise über 20 kleine Mini-Stadtteil-Weihnachtsmärkte bis hin zu kommerziellen. Wo liegt die Verantwortung ausschließlich beim Veranstalter und Organisator? Und wo muss vielleicht auch, sagen wir mal, die Landespolitik oder Bundespolitik und entsprechende Behörden auch mit eingreifen? Also Stichwort Terrorabwehr. Also kann man das wirklich einem kleinen Weihnachtsmarkt in Magdeburg-Rotensee aufbürden, gegen Terrorgefahren sich zu wappnen?
Das ist tatsächlich so ein großer Knackpunkt. Und das haben wir ja auch viele Sitzungen miteinander besprochen. Wer hat hier die Verantwortung? Und der eine sagt immer vom anderen, aber das ist doch der und das bin ich. Das muss man im Zusammenhang sehen. Der Veranstalter ist als erstes mit seinem Sicherheitskonzept in der Pflicht. Aber trotzdem braucht er seine Verbündeten, der braucht die Polizei, die mit ihm die Veranstaltung abgeht, die mit ihm die Sicherungsmaßnahmen bespricht und die ihn auch über die Gefahren aufklärt und mit ihm versucht, das Konzept sicher zu machen. Und wir brauchen Vorgaben. Wir haben einen alten Leitfaden aus dem Landesverwaltungsamt, der sagt, Schutz vor Überfahrtaten, wie geht das denn? Der muss aktualisiert werden und der muss genau diese ineinandergreifenden Knackpunkte dann auch thematisieren und muss sagen, ja, Veranstalter, bis dahin musst du, und der muss aber meiner Meinung nach auch sagen, liebe Polizei, ab dann bist du. Also da kamen die ersten Sachen, ja, da sagt der Veranstalter, ich kann doch nicht für überfliegende Drohnen dann auch noch für die Drohnenabwehr verantwortlich sein.
Aber in vielen Fällen macht man sich's ja momentan relativ einfach. Also wir hatten es ja gerade schon, die Innenministerin Zishang, die sagt halt, Primärverantwortung hat der Veranstalter, Polizei berät. Ist das ein Konzept für die Zukunft? Weil die Gefahr ist ja, dass dann sehr viele Veranstaltungen gar nicht mehr stattfinden.
Gefahr sehe ich auch. Deswegen ist es auch an uns und am Land, ein Konzept zu erarbeiten, wer hat welche Verantwortung. Und da sind wir auch noch lange nicht am Ende. Da brauchen wir Absprachen. Und ich finde es auch nicht gut, dass einer zum anderen sagt, der war es und ich war es nicht. Ich glaube, ein gemeinsames Vorgehen mit Checklisten, wer muss was machen, ist das Einzige, was funktionieren wird.
Sie haben es ja gerade schon gesagt, das ist ja ein bisschen wie das Schwarze-Peter-Spiel. Ja. Den schiebt man sich hin und her. Wer wird ihn denn am Ende haben?
Also jetzt für das, was passiert ist oder für das, was...
Für das, was passiert ist. Wer wird am Ende den schwarzen Peter bei sich im Blatt haben?
Ich glaube nicht, dass es ein Einzelner sein wird. Der Veranstalter, der hat meiner Meinung nach, wir werden auf den Abschlussbericht warten, aber es kristallisiert sich ja heraus, dass dort Fehler passiert sind. Aber ich bin überzeugt davon, dass ohne Polizei kein Veranstalter seinen Markt sicher bekommt. Das heißt, man muss sich die Verantwortung hier teilen und man muss das wissen und deswegen muss man auch zusammenarbeiten und braucht einen Plan, wie die Zusammenarbeit funktioniert.
Es gibt in Eisleben zum Beispiel, gab es dieses Jahr die Entscheidung, beim Umzug zum Wiesenmarkt keine Fahrzeuge zuzulassen, sondern rein nur Fußgruppen. Bei anderen, wie zum Beispiel Rosenmontag in Köthen, wurde verfügt, sämtliche Zufahrtswege, also ich glaube über 140, dann dicht zu machen. Sind das die Umzüge, sind das die Veranstaltungen der Zukunft oder ist das jetzt einfach erstmal so die erste Reaktion und im Laufe der Zeit wird sich das dann auch wieder, ich nenne es mal, normalisieren?
Ja, das ist aber wirklich eine Gretchenfrage. Ich glaube, das kann man gar nicht so leicht beantworten. Also wenn wir davon ausgehen, dass es immer Leute gibt, die unsere Umzüge stören wollen und befahren wollen und dass wir das nie ausschließen können, heißt das eigentlich, dass es immer so sicher bleiben muss. Gleichzeitig weiß man und wünscht sich das auch selber, dass man nicht irgendwie zu einem Hochsicherheitstrakt irgendwie die Straße absperrt, ja. Also da weiß ich gar keine richtige Antwort drauf. Ja. Wir werden nie ohne Störer leben.
Mach du, Rainer.
Kann man es dann vielleicht schaffen, auch den Veranstaltern genau diese Angst zu nehmen? Denn das ist ja im Wesentlichen darin begründet, dass die Organisatoren sagen, ich möchte jedes oder die meisten Risiken ausschließen und dann haben wir dann nur noch halb so attraktive Veranstaltungen wie bisher oder manche vielleicht gar nicht mehr. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch der Knackpunkt bei Organisatoren in der Zukunft.
Ich glaube aber, dass wir das Problem schon länger haben, weil wir haben ja gesehen, die Überfahrtat auf dem Breitscheidplatz, die war 2016, die war schon so lange her, dass sie irgendwie nach hinten gedrängt wurde und die Polizei hat sich mehr auf Messerangriffe fokussiert. Und wir werden in Zukunft ja vielleicht noch ganz andere Gefahren haben, ja. Was ist mit Drohnenangriffen, sonst was noch kommen mag. Man wird auch nie 100% Sicherheit herstellen können und man kann auch nie den Besuchern versprechen, 100% Sicherheit zu haben. Dann fliegt bei einem Budenbetreiber die Gasflasche in die Luft und dann hat man auch wieder eine Gefahr, die man vorher nicht gesehen hat. Aber dieses Miteinander, das so sicher wie möglich machen und so diese großen offensichtlichen Sachen wie hier zwei Zufahrten verhindern, das ist das, was der Veranstalter gemeinsam mit der Polizei leisten muss.
Kann man das zusammenfassen mit, das Restrisiko ist halt der Preis der Freiheit?
Ich glaube, das ist so. Das kriegen wir nicht anders hin. Ja.
Beschäftigen Sie sich im Ausschuss dann auch mit anderen möglichen Attacken oder ist da rein das Thema Überfahrtat auf der Tagesordnung?
Na, wir haben tatsächlich als Ziel, das musste das Plenum ja beschließen, was ist das Ziel? Aufklärung, wie es dazu kommen konnte. Wie konnte es dazu kommen? Aber wir haben dafür so viel Fragen, dass wir ja auch sehen, wo brauchen wir Antworten. Wir können nur aufklären, wie ist was gelaufen. Aber wir wünschen und erwarten uns natürlich, dass daraus auch Schlüsse gezogen werden. Das ist allerdings nicht mehr unsere Aufgabe. Wir sehen nur, was macht denn ein Veranstalter damit? Was macht das Innenministerium damit? Auch die haben ja die Erkenntnisse dann zur Verfügung. Ich sehe aber, dass da auch viel angegangen und umgesetzt wird, Gott sei Dank.
Das ist auch, ein Wunsch vieler Veranstalter, dass sie bessere und klarere Regeln und Vorgaben haben, die auch abrechenbar sind, sowohl in der eigenen Verantwortung, auch sagen wir mal, bei Landes- und Bundesbehörden. Das haben Sie schon gesagt, es gibt einen Abschlussbericht, der ist dann irgendwo, liegt dann irgendwann vor, hat hunderte Seiten. Ja. Was passiert dann? Also gibt es daraus wirklich eine praktische Regelung für Verbesserungen oder einen Auftrag an die Landesregierung, etwas zu erarbeiten, Richtlinien zu sagen, die dann am Ende das Parlament auch vielleicht verändert und dann am Ende beschließt, damit sozusagen nach vielleicht 1, 2, 3 Jahren Aufarbeitung auch Handlauf da ist für Veranstalter? Ist da eine Chance? Sehen Sie eine Chance?
Das ist mein Wunsch, aber da haben wir als Parlamentarier auch ganz viel Einfluss. Wir können Fragen stellen, wir können Anfragen stellen, wir können fragen, welche Schlüsse habt ihr denn jetzt draus gezogen? Was wurde denn jetzt neu erarbeitet? Welche Richtlinie gibt es denn jetzt neu? Wie habt ihr das denn umgesetzt? Und da können wir dranbleiben. Wir sind die Stimme des Volkes. Und das ist doch der Bürger, der sagt, wie kann es denn sein, dass das sind wir, die das dann weiter transportieren.
Da sehen Sie eine Mehrheiten dafür? Ich meine, es ist auch bald eine Landtagswahl steht an. Bis dahin wird es ja vermutlich noch dauern, die erste Ausarbeitung und Aufarbeitung.
Ich habe das Gefühl, dass dieses Denken, wenn jemand auf den Weihnachtsmarkt geht, dass der sicher sein möchte, dass der wissen möchte, dass es da Konzepte gibt und Checklisten, die abgearbeitet werden, dass das ein Großteil der Bevölkerung so sieht. Und die werden ihre Vertreter wählen, die genau das einfordern. Und das ist das Parlament und das wird sich auch nicht ändern.
Jetzt haben wir ganz viel über die Geschichte gesprochen. Wie kann man direkt sowas vor Ort verhindern? Eine Frage haben wir noch gar nicht diskutiert. Wie konnte er denn so durchs Raster fallen? Wie konnte es denn überhaupt so weit kommen?
Das ist tatsächlich was wir gerade aufarbeiten und wo ich auch keine öffentlichen Antworten liefern kann. Aber das ist genau das, was wir fragen. Ja, das verwirrt uns noch und wir sind nicht am Ende der Aufarbeitung.
Aber jetzt nochmal ganz, ganz konkret. Woran messen Sie im Endeffekt, vielleicht in 2 Jahren, wenn wir dann wieder hier sitzen, woran würden Sie den Erfolg Ihres Untersuchungsausschusses des Abschlussberichts messen?
Daran, dass auf allen Ebenen, die der Untersuchungsausschuss untersucht, Konsequenzen gezogen werden. Ich sehe erste Konsequenzen in der Zusammenarbeit Veranstalter Polizei, auch wie muss eine Veranstaltung durchgeführt werden. Und das nächste wird sein, wie werden Leute über Bundesländer hinweg gemeinsam überwacht? Was passiert mit einem, der da vielleicht irgendwie aus der Rolle fällt, der auffällig ist, wenn der von einem in das andere Bundesland umzieht? Ich habe das Gefühl, da können wir besser werden.
Die Frage stellen sich auch viele Leute draußen, die sagen, also unabhängig jetzt mal vom Anschlag, wie konnte es sein, dass so eine Person mit dieser Vorgeschichte in einem so sensiblen Bereich arbeiten konnte mit Straftätern, mit Leuten, die unter Drogen stehen und dass dort niemandem aufgefallen ist, während jeder Kindergärtner oder jede Kindergärtnerin polizeiliches Führungszeugnis vorweisen kann. Also und das noch in einer Landes-GmbH-Gesellschaft. Also haben Sie da eine Antwort drauf und vielleicht auch eine Konsequenz draus zu sagen, also da müssen wir demnächst genauer hingucken?
Das ist tatsächlich so der nächste Themenkomplex, den wir im November, Dezember beginnen. Und das werden auch genau die Fragen werden, die wir stellen. Und dann erwarte ich aber auch Konsequenzen.
Also dann spreche ich hier schon mal die Einladung aus, dass wir uns vielleicht im Februar oder März nochmal sehen, um dann eben auch über diese Fragen zu sprechen. Weil der Podcast, auch wenn jetzt erstmal natürlich die Folgen online sind, heißt natürlich nicht, dass er fertig ist, sondern wir überlegen halt tatsächlich auch, gibt es neue Erkenntnisse aus dem Prozess, aus dem Untersuchungsausschuss, über den wir hier nochmal sprechen müssen. An der Stelle schon mal der Hinweis, schaut auch gerne mal in die anderen Folgen. Wir haben also zum Beispiel auch noch vor, mit Veranstaltern zu sprechen. Wir werden mit Ärzten sprechen, die vor Ort waren, mit politischen Verantwortlichen, mit Anwälten, mit Angehörigen von Opfern. Also wir schaffen es hier in 3 Minuten Terror in dem Podcast wirklich einen 360-Grad-Blick auf diesen Anschlag zu werfen mit ganz vielen Eindrücken. Gab es im Ausschuss eine Szene, die Sie vielleicht auch besonders bewegt hat?
Ich glaube, also für mich ist jeder Ausschuss immer wieder aufregend und ja, also voller Spannung, was kommen wird. Ich kann das nicht sagen. Ich hatte jetzt so viele Zeugen da sitzen, die alle in ihrer Persönlichkeit ein Stück weit verschieden sind. Nein.
Das ist eine Erkenntnis nach dem bisherigen Verlauf, wo Sie sagen, wir wollen nicht hoffen, dass so etwas nochmal passiert. Aber wenn ein Untersuchungsausschuss nochmal gestartet werden müsste, das müsste vielleicht von der Form, von der Zusammensetzung her anders erfolgen. Gibt es da eine Erkenntnis raus?
Also von der Zusammensetzung, was die Menschen betrifft, das meinen Sie wahrscheinlich nicht. Also meine Erkenntnis, aber das liegt dann auch daran, dass ich in der ersten Wahlperiode bin, ich würde mir die Akten auch, was geschwärzt werden sollte und was nicht, das würde ich anders aufziehen. Ich weiß jetzt viel mehr, jetzt, wo ich oftmals auf eine geschwärzte Akte gesehen habe, ich weiß jetzt viel mehr, dass das dort nicht einfach hätte geschwärzt werden dürfen, ohne dass man mit dem Ausschuss redet. Und das würde ich das nächste Mal auch anders machen, ja.
Dann für Sie auch die Frage zum Abschluss, werden Sie denn den Weihnachtsmarkt in Magdeburg dieses Jahr besuchen?
Das ist echt eine schwierige Frage und es ist tatsächlich, Sie sind nicht der Erste, der mich das fragt. Ich bin mir nicht sicher. Das wird schwierig. Man wird überall gucken, wo kann jemand durchfahren und ich fürchte, das wird vielen, vielen Leuten so gehen.
Dann vielen Dank, Frau Czernisch-Weiske, dass Sie uns heute sozusagen so einem kleinen Untersuchungsausschuss Rede und Antwort gestanden haben. Gerne. Die Einladung steht, wir werden uns wiedersehen. Und das hoffe ich natürlich auch bei allen, die uns gerade zuschauen oder zuhören. Abonniert gerne den Kanal. Videos dazu findet ihr auf YouTube bzw. auf mz.de und volksstimme.de, falls ihr uns jetzt nur gehört habt. Und schaut gerne in die anderen Folgen rein. Wir haben noch sehr viele interessante Gespräche geführt. Und tschüss für heute sagen Stefan B. Westphal und Rainer Schweingel.